Unser Text steht heute im 1. Petrusbrief, Kapitel 3. 1. Petrus 3. Nach dem Hebräerbrief und Jakobus kommen dann die Petrusbriefe. Ich weiß nicht, hinten könnt ihr wahrscheinlich nicht sehen, was ich in der Hand halte, aber es ist eine Walnuss und ich finde, es ist eine schöne Walnuss. Könnt ihr mir glauben, ich darf das nachher gerne mal anschauen. Aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt, solche Walnüsse. Wir hatten früher recht viele Walnüsse, weil wir einen Walnussbaum hatten. Und da war es manchmal so, man hatte so eine schöne Walnuss, hat sie geknackt, sie war auf und dann schaut man rein und sieht, oh, innen drin ist sie gar nicht mehr so schön. Da ist sie schwarz und schimmelig. Außen war sie schön, innen schimmelig, außen hui, innen pfui. Ja, in unserem Text heute geht es nicht um schimmelige Walnüsse, aber es geht darum, auf was es im Leben wirklich ankommt. Wir lesen den Text in 1. Petrus 3, die Verse 1 bis 7. Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden, wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen. Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeide oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten. Wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Ich habe die Predigt in drei Punkte eingeteilt. Ich sage sie euch mal, damit ihr euch ein bisschen orientieren könnt. Also die Überschrift wäre Schein oder Sein. Dann der erste Punkt der Predigt wäre, es gibt nichts Gutes, außer du tust es. Der zweite, sei kein Schaufenster. Und der dritte, sei ein richtiger Mann. Der erste Punkt, es gibt nichts Gutes, außer du tust es. Ich lese nochmal die Verse 1 und 2. Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden, wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen. Ja, unser Abschnitt hier beginnt mit dem Wort gleicherweise. Und das sollte uns eigentlich aufhören lassen. Gleicherweise wie wer oder gleicherweise wie was. Und die Antwort dazu gibt uns ja zumindest teilweise der Vers 18 im Kapitel 2 vom 1. Petrusbrief, also direkt im Kapitel davor, der Vers 18. Da steht, ihr Hausknechte, ordnet euch in aller Furcht euren Herrn unter, nicht nur den guten und milden, sondern auch den verkehrten. Das ist eine ziemlich harte Ansage, die da Petrus macht. Genauso wie die Hausknechte oder Haussklaven sich ihren Herren unterordnen, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen. Ich könnte jetzt Amen sagen, dann wäre es eine ziemlich kurze Predigt gewesen und ich hätte euch auch nicht alles gesagt. Es geht nämlich auch noch weiter. Nachher kommen auch die Männer zu sprechen. Aber wir müssen auch noch klären, warum sich die Frauen überhaupt so unterordnen sollen, wie es diese Hausknechte eben tun. Und dazu gibt uns auch Kapitel 2 die Antwort, und zwar der Vers 21. Da steht, denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Also es geht nicht bei den Frauen in erster Linie darum, die Sklaven nachzuahmen, sondern es geht darum, Nachahmer Jesu zu sein. Und das ist ein Ziel für jeden Christen, egal ob Mann oder Frau, egal ob verheiratet oder nicht. Das ist alles ja, für jeden gültig, dieses Ziel. Aber ich denke, das macht es dann auch ein bisschen erträglicher, das zu wissen, dass Jesus uns voranging, dass wir ihm nachfolgen, weil wir wissen, dass Jesus nichts von uns verlangt, was er nicht selber auch getan hätte. Aber die Frage ist dann doch wieder, warum soll sich die Frau so verhalten? Warum soll sie sich ihrem Mann gegenüber so verhalten? Natürlich zuallererst, weil es uns die Bibel lehrt. Das müsste uns eigentlich schon reichen. Aber Gott fordert von uns hier nicht einfach nur Gehorsam, weil es dasteht, sondern er gibt uns noch eine ziemlich einleuchtende Begründung dazu. Die steht im Vers 1, im 1. Petrus 3, Vers 1, der zweite Teil. Damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden. Und das heißt ja eigentlich letztlich nichts anderes, als dass das, was du als Frau deinem ungläubigen Mann vorlebst, mehr Wert hat als meine Predigt heute Morgen. Dass die Worte, die von deinem Mann bisher vielleicht noch abperlen wie so ein Regentropfen von einer Gore-Tex-Jacke, dass die durch dein Verhalten irgendwann den Weg zu seinem Herzen finden können. Und dass die Predigt, die du deinem Mann durch dein Verhalten hältst, wertvoller ist als jeder Gottesdienstbesuch. Ist auf der einen Seite natürlich ein Riesenvorrecht, sowas machen zu können, sowas vorleben zu dürfen. Auf der anderen Seite auch eine riesige Verantwortung. Was du als Frau tust, ist wichtiger als das, was du sagst oder auch was andere sagen. Und wenn du anfängst, deinem Mann etwas vorzuleben, anstatt ihm immer wieder was vorzuhalten oder ihm was vormachst, anstatt ihm was vorzuschreiben und ihm vielleicht vorangehst, statt ihn immer vorschieben zu wollen, dann hast du ziemlich gute Chancen, deinen Mann zu gewinnen für Christus. Und am liebsten würde ich dir heute Morgen sagen, dann hast du die Garantie, dass dein Mann irgendwann sich bekehrt, Christ wird. Aber die Garantie kann ich dir leider nicht geben. Weil in 1. Korinther 7, Vers 16, da steht, ich lese es euch einfach kurz vor, müsst nicht mit aufschlagen, 1. Korinther 7, Vers 16, denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten kannst? Wir wissen es nicht, ob es wirklich geht. Aber offensichtlich lohnt es sich, da dran zu bleiben und da dran zu arbeiten. Weil sonst würde uns Petrus diese Aufforderung hier gar nicht, würde diese Aufforderung gar nicht an uns richten. Dann könnt ihr gleich sagen, ungläubige Männer sind hoffnungslose Fälle. Setzt eure Energie woanders ein im Reich Gottes, wo ihr sie besser gebrauchen könnt, wo ich euch besser gebrauchen kann. Aber er sagt es eben nicht. Sondern er sagt, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden. Also es ist eine ganz große Chance, die Frauen da haben oder auch überhaupt Partner, die einen ungläubigen Partner noch haben. Ich möchte mal eine kurze Beispielgeschichte vorlesen. Und zwar hat es der Peter Engler erlebt. Er war vor einiger Zeit mal hier für die Bibelstudienwoche. Und da geht es auch um eine Frau, die ihr Mann eben was vorgelebt hat. Ich lese euch einfach mal vor, was er mir da geschrieben hat. Er schreibt, als ich in den 70er Jahren meine Ausbildung beim Hensler Verlag machte, habe ich in Stuttgart-Bliningen bei einer lieben, alten, gläubigen Frau zur Untermiete gewohnt. Sie war eine einfache Bauersfrau und in ihrem Leben nicht viel über Bliningen hinausgekommen. Einmal erzählte sie mir, wie ihr Mann zum Glauben kam. Sie selbst war erst mit 30 zum Glauben gekommen und natürlich, wie es so geht, sie wollte ihren Mann für Jesus gewinnen. Einladung da, Einladung dort, Traktätchen am Morgen, Traktätchen am Abend. Das Ergebnis war, der Mann ging zu. Er wollte nichts mehr wissen von dem Glauben. In ihrer Not suchte sie Hilfe bei einem Seelsorger. Der war ein echter Schwabe und sagte damals zu ihr, Frau Alber, Sie müssen aufhören mit Schwätzen. Also Sie müssen aufhören mit Reden, Frau Alber. Und das tat sie dann auch und war 10 Jahre lang still. Also sie hat sicherlich noch mit dem Mann geredet, aber eben nimmer ihn versucht, da irgendwo zu drängen. In dieser Zeit versuchte sie nur, ihrem Mann eine gute Ehefrau zu sein. Und sie durfte weiterhin in ihre Bibelstunde gehen und in die Gemeinschaftsstunde am Sonntagnachmittag. Und nach 10 Jahren, an einem Mittwochabend, sie stand schon in Hut und Mantel in der Tür, wollte gerade in die Bibelstunde gehen, stand plötzlich der Mann vom Küchentisch auf und sagte, so Frau, von heute ab gang ich auch mit in die Stunde, also mit in die Bibelstunde. Sprach's, tat's und bekehrte sich. Das war eine Sensation im Ort, weil dort kannte jeder jeden. In der Geschichte sehen wir, was das Verhalten einer Frau bewirken kann. Viel mehr als alle gut gemeinten Worte oder Traktate. Und das Gute an dem Vorleben, statt nur zu reden, ist ja auch, dass man nicht in die Gefahr kommt, Wasser zu predigen und selber Wein zu trinken. Also, dass man nicht in die Gefahr kommt, sich da selbst zu widersprechen. Weil es wäre ein ganz mieses Zeugnis, wenn wir was sagen, es aber selber nicht leben. Wenn die Leute vielleicht irgendwann zu uns sagen müssen, dein Verhalten schreit so laut, dass ich deine Worte nicht mehr hören kann. Nur mal ein kleines Beispiel, wenn ein gläubiges Mädchen sich in einen ungläubigen Jungen verliebt, weil er ja so süß und so nett ist, und sie kommen dann zusammen, sie wird seine Freundin, aber sie sagt zu ihm, hör zu, ich bin gläubig, ich werde mit dir nicht schlafen, bevor wir nicht verheiratet sind, und ich werde dich auch nicht heiraten, bevor du nicht Christ wirst. Aber dann kommt es eben doch, wie es kommen muss, und nach einem halben Jahr landen die beiden eben doch zusammen im Bett und sie heiratet ihn, weil sie ja doch so sehr an ihm hängt auf einmal. Und ja, sie ist aber immer noch Christin und er ist immer noch ungläubig. Jetzt ist die Frage, wie soll dieser Mann denn überzeugt werden von dieser Frau? Er denkt sich ja, sie sagt mir irgendwas, was sie nicht machen wird, weil sie glaubt, und tut es dann doch. Mit diesem Glauben kann sie wirklich nicht weit her sein. Und ich glaube, da helfen dann wirklich Worte absolut gar nichts mehr. Da hat sie mit Worten keine Chance mehr. Da muss sie durch ihr Verhalten ihm beweisen, dass es eben mit diesem Glauben doch weit her ist. Dass Glaube an Gott nicht nur ein Gefühl ist, sondern wirklich eine lebendige Beziehung zu dem, der uns retten möchte. Ja, sie hat nur noch durch ein konsequentes biblisches Verhalten eine Chance, ihn irgendwann für Christus zu gewinnen. Und ich bitte euch, liebe Mädels, die ihr vielleicht die Jungs so süß findet in eurer Klasse oder was weiß ich wo, ja, dass ihr die Finger von ihnen lasst, wenn sie nicht gläubig sind. Ihr handelt euch damit wirklich nur Ärger ein, macht euch das Leben schwer. Und wenn sie meinetwegen aussehen wie Justin Bieber, lasst sie trotzdem links liegen, es bringt nichts. Und was wir an der Geschichte von der Frau Alba auch sehen können, und was auch unser Text zeigt, ist, dass eben nicht nur die ungläubigen Ehemänner oder überhaupt Ehepartner gewonnen werden können, sondern dass auch diejenigen, die das Ehepaar beobachten, gewonnen werden können. Wenn sie sehen, wie sich die Frau dem Mann gegenüber verhält und auch der Mann der Frau gegenüber. Also es gilt genauso für Ehen, wo beide Partner gläubig sind. Also wenn du heute Morgen gedacht hast, ach, der Philipp redet heute über Ehen, wo nur einer gläubig ist, ich kann mich zurücklehnen, muss heute gar nicht mehr zuhören, dann musst dich leider enttäuschen, es geht uns alle was an heute Morgen. Und zwar vor allem, wenn wir auch noch die Parallelstelle dazu beachten, die in Epheser 5, Vers 24 und 25 steht. Das könnt ihr mal mit aufschlagen, dass ihr es vor Augen habt. Also nach der Apostelgeschichte, dann kommt der Römerbrief, die Korintherbriefe, Galater und dann der Epheserbrief. Epheser 5, 24 und 25. Da steht, wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Deine Ehe soll also das Verhältnis von Jesus zu seiner Gemeinde widerspiegeln. Durch deine Ehe sollen Menschen, die dich beobachten, auf Jesus hingewiesen werden. Und zwar nicht nur durch die Worte, sondern durch das Verhalten. Wenn Menschen euch daheim besuchen, dann muss was von der Liebe zu spüren sein, die Jesus zur Gemeinde hat und die Gemeinde auch zu Jesus hat. Und wie das konkret aussehen kann, das werde ich euch heute Morgen nicht vorkauen, aber das könnt ihr euch vielleicht heute Nachmittag mal überlegen. Wie kann es konkret aussehen, dass unsere Ehe dieses Verhältnis widerspiegelt? Nadine und ich lesen zurzeit zusammen so ein Ehebuch, immer mal wieder, so eine kleine Lektion. Und ich muss sagen, das tut echt gut, da so ein bisschen neue Anregungen zu bekommen in der Ehe. Es gibt nichts Gutes, außer du tust es. Und ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich damit sagen wollte. Jetzt kommt zum zweiten Punkt, sei kein Schaufenster. Natürlich die Frage, was meine ich damit, sei kein Schaufenster? Ich meine damit, leg mehr Wert auf dein Inneres als auf das Äußere. Sei kein Schaufenster, das nicht mehr zu bieten hat als das, was eben im Schaufenster selber liegt. Sondern sei jemand, der mehr Wert auf sein Lager legt als auf sein Schaufenster. Ich lese den Text nochmal, 1. Petrus 3, die Verse 3 bis 6. Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeide oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Was bedeutet jetzt dieser Vers 3? Dürfen Frauen gar keinen Schmuck mehr tragen? In manchen christlichen Kreisen wird es so gelehrt, wird es so gesehen. Ich glaube aber, dass es eher darum geht, dass es nicht darum geht, keinen Schmuck zu tragen, sondern dass es darauf ankommt, was unser eigentlicher Schmuck ist, was unseren Schmuck ausmacht. Und wenn deine Kleidung oder deine Schminke oder deine Kettchen und Ohrringe, wenn die das sind, was dich ausmacht, das Einzige, wodurch du auffällst, dann ist es ziemlich traurig, weil so soll es nämlich nicht sein. Und hier werden zwar eindeutig die Frauen angesprochen, aber das gilt genauso für uns Männer. Wenn dein Beruf oder deine Armbanduhr oder dein Auto die Dinge sind, die dich ausmachen, mit denen du auffällst, dann bist du auch ein armer Tropf. Hier steht, euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein. Und an der Stelle hat mir die Zürcher Übersetzung, also die Schweizer Volksbibel, die hat mir da ganz gut gefallen. Da steht, euer Anliegen sei nicht der äußere Schmuck. Als Christen soll es also nicht darum gehen, durch Äußerlichkeiten aufzufallen, sondern durch einen schönen Charakter. Nicht durch äußere Schönheit, sondern durch innere. Das heißt auch nicht, dass wir unser Äußeres völlig vernachlässigen sollen, nur noch graue, drei Nummern zu große Wollpullis von Tante Erna anziehen sollen, die sie uns gestrickt hat. Wir müssen nicht Wert darauf legen, besonders schlecht auszusehen. Aber das Verhältnis muss eben stimmen. Und wenn du als Frau mehr Zeit mit Schminken oder Shoppen, also Einkaufen verbringst, als mit Gottes Wort und Gebet, dann sollst du dringend Gedanken über deine Prioritäten im Leben machen. Und bei den Männern ist das Gleiche. Wenn du gerne Überstunden machst oder dein Auto polierst, als in der Bibel zu lesen, dann stimmt auch was nicht. Leg mehr Wert auf die innere Schönheit als auf die äußere. Und es gibt ja Frauen, die sind schon lange nicht mehr in dem Alter, in dem sie für jüngere Männer eine Anfechtung waren. Und wenn jetzt diese Frauen aber anfangen, sich zu schminken und anzuziehen wie eine 15-Jährige, oh, vielen Dank. Also wenn diese Frauen dann anfangen, sich zu schminken wie eine 15-Jährige oder sich so anzuziehen, dann ist es irgendwie würdelos. Und für mich fast schon ein bisschen abstoßend, aber auf jeden Fall ist es nicht mehr schön. Ich denke, da sind wir uns einig. Aber dann gibt es auch wieder andere Frauen im gleichen Alter, die sind von innen raus schön. Die haben das gar nicht mehr nötig, ihre Fassade mit Schminke zuzugleichern oder sich mit Goldkettchen vollzuhängen, weil sie von innen raus schön sind, weil sie Liebe, Güte, Freundlichkeit ausstrahlen. Und ich denke, ihr kennt sicherlich auch solche Frauen. Es sitzen einige hier im Raum. Und diese innere Schönheit, die darf dann sicherlich auch mit Schmuck unterstrichen werden. Aber die Hauptsache dabei ist eben, dass die Hauptsache bleibt. Dass also die innere Schönheit uns wichtiger ist als die äußere. In Sprüche 11, Vers 22, da steht so ein schöner Vers, den Luther recht derb übersetzt hat. Ich lese mal nach Luther-Übersetzung ihn vor. Sprüche 11, Vers 22. Ein schönes Weib ohne Zucht ist wie eine Sau mit einem goldenen Ring durch die Nase. Ja, das passt einfach nicht zusammen. Und dann kannst du von außen noch so schön sein, wenn dein Wesen nicht schön ist, dann hilft das alles nichts. Aber andersrum ist es genauso, wenn du von innen schön bist, dann kannst du 80 oder 90 sein und du strahlst immer noch diese Schönheit aus. Ich denke, gerade in unserer Zeit ist es eben wichtig, darauf mehr Wert zu legen, auf die innere Schönheit, als auf das Äußere, weil unsere Gesellschaft oder weil wir dadurch auch ein Gegenpol eben zur Welt sind. Weil unsere Gesellschaft so sehr auf das Äußere fixiert ist, sollen wir als Christen anders sein. Dadurch können wir Salz und Licht sein. Und zwar nicht nur, dass wir bei uns das machen, sondern auch bei anderen. Dass wir auch bei anderen sie nicht wegen ihrem Aussehen aburteilen, sondern dass wir nach dem Herzen schauen, nach dem Inneren. Weil Gott es nämlich auch genauso tut. In 1. Samuel 16, Vers 7, da steht, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Vor Gott zählen eben andere Dinge als vor den Menschen. Und ich denke, ihr wisst, in welchem Zusammenhang diese Stelle ja aufgeschrieben wurde. Es war damals, als der Samuel zum Isai geschickt wurde, um den nächsten König zu salben. Und dann kamen die Söhne vom Isai, das erste war, glaube ich, der Elkana. Und der Samuel hat gedacht, der ist es. Ein schöner Mann, groß, stark, den salbe ich zum König. Und Gott sagt, nicht den. Schau nicht auf sein Äußeres, den habe ich verworfen. Und dann muss er am Schluss den kleinen David mit roten Haaren zum König salben, der von den Schafen kommen muss, der nur nach Schaf riecht, der wird zum König gesalbt. Weil der Herr eben das Herz ansieht und nicht das Äußere. Und ich denke, wenn das schon zu alttestamentlichen Zeiten ein Problem war, dass ein Mann Gottes, ein Prophet, so sehr auf das Äußere fixiert war, wie viel mehr ist es dann zu unserer Zeit so, wo Bravo oder Germany's Next Topmodel oder Facebook uns einfach was anderes vorspielen, wo andere Dinge wichtig sind. Und ich bitte euch, lasst uns da nicht mitmachen bei diesem äußeren Schönheitswahn. Damals hat Gott einen Mann in diesem Punkt verwarnen müssen und auch heute noch muss er uns Männer ermahnen. Wie leicht geben wir den Frauen in unserer Gesellschaft das Gefühl, dass uns aufs Äußere ankommt? Wie leicht geben wir unserer eigenen Frau das Gefühl, dass es auf das Äußere ankommt? Wenn alle Männer wirklich mehr Wert auf das Innere legen würden, als auf eine aufpolierte Fassade, dann könnte der Playboy dicht machen und die ganze Pornoindustrie dazu. Und wenn du verheiratet bist oder auf dem Weg dahin, dann prüf dich mal, auf was legst du Wert bei deiner Frau? Auf das Äußere oder auf das Innere? Was ist dir wichtiger bei deiner Frau? Möchtest du lieber eine Schaufensterpuppe haben? Oder eine richtige Frau mit Tiefgang und innerer Schönheit? Und ja, jetzt wo Weihnachten vor der Tür steht, ist vielleicht auch die Frage erlaubt, ob du schon ein Geschenk für deine Frau hast. Wenn ja, dann hast du mir was voraus. Aber was ist denn, was schenkst du denn deiner Frau zu Weihnachten? Vielleicht eine Perlenkette oder ein Parfüm oder eine neue Bluse? Oder vielleicht eine Studienbibel oder ein Andachtsbuch oder ein Ehebuch, das ihr gemeinsam durcharbeiten könnt. Also Perlenkette und Parfüm und Bluse ist ja nichts Schlimmes, ist was Gutes. Aber oft ist eben das Gute der Feind vom Besseren. Was drückst du durch deine Geschenke aus? Oder was drückst du durch deine Worte aus? Für was machst du deiner Frau Komplimente? Für ihr Aussehen oder für ihre Haltung, für das Innere? Ist es deiner Frau klar, dass du mehr Wert darauf legst, dass sie geistlich wächst, als darauf, dass sie aussieht wie so ein halb verhungertes Model von irgendeinem Hochglanzmagazin? Auf was kommt es uns an? Ist eine ehrliche Frage. Und dann den Versen 5 und 6 von unserem Abschnitt, da wird der Petrus noch deutlicher, wie diese innere Schönheit eigentlich aussehen kann. Die Frauen sollen sich unterordnen, wie Sarah es getan hat, ihre Hoffnung ganz auf Gott setzen, Gutes tun und sich keine Furcht einjagen lassen. Ich denke, über jeden von diesen vier Punkten könnte man wahrscheinlich ein Frauenwochenende halten, oder zumindest eine Frauenstunde. Aber ich möchte nochmal kurz auf diese Unterordnung eingehen. Wir haben gelesen, die Sarah hat ihren Abraham Herr genannt. Und das hat sie nicht nur gesagt, sondern das hat sie wirklich auch gelebt. Es war nicht nur ein Lippenbekenntnis. Sie hat sich mit ihm auf den Weg gemacht und ihre Heimat verlassen, ist aus Haran weggezogen in das Land, das Gott ihnen verheißen hat. Ihr kennt sicher das Kinderstundenlied Geh, Abraham, geh, so ein alter Kinderstundenschlager. Und da heißt in einem Vers, und Abraham ging darauf fort, verließ sein Vaterland. Er glaubte Gottes Sendungswort, auch wenn er es nicht verstand. Und wenn da der Abraham so als Held besungen wird, wie viel mehr hat es die Sarah verdient? Ihr könnt die Geschichte gern nachlesen, steht in 1. Mose 12. Und da sehen wir, dass Gott mit Abraham gesprochen hat. Und Abraham zog dann weg und hat seine Sarah mitgenommen. Für ihn war das sicherlich nicht einfach und für die Sarah war es sicherlich noch viel weniger einfach, noch viel schwieriger mit ihm zu ziehen, weil Gott eben nicht direkt mit ihr gesprochen hat. Aber sie hatte diese Größe, ihrem Mann da sich unterzuordnen und mit ihm zu gehen. Sie hat anerkannt, dass ihr Mann die Führung hat. Unser Text zeigt uns aber auch genau, wie sie das überhaupt tun konnte. Vers 5 steht, denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten. Wenn deine Hoffnung ganz auf Gott setzen kannst, dann kannst du auch das tun, was Gott von dir verlangt. Und das Gute ist, dass die Frauen eben auch immer den direkten Draht zum Chef ihres Mannes haben. Ihr könnt beten, ihr könnt mit Gott über euren Mann reden. Und das sollte uns Männern auch bewusst sein. Und heute werden die Frauen immer noch zu dieser gleichen Haltung aufgerufen. Und es klingt in den Ohren vieler Frauen schrecklich frauenfeindlich. Ich mich unterordnen. Aber ich glaube, es ist gut so. Erstens wieder, weil es eben die Bibel uns lehrt. Und zweitens, weil ich auch glaube, dass eigentlich die meisten Frauen einen Mann haben wollen, der vorangeht, der ihnen Sicherheit gibt, der Verantwortung übernimmt. Und diese Verantwortung für eine Frau und für eventuelle Kinder dann in der Ehe, das ist eine riesige Herausforderung an uns Männer. Und das bringt mich dann auch zu dem dritten Punkt, sei ein richtiger Mann. Und wie schon gesagt, diese Aufforderung an die Frau, sich unterzuordnen, ist die Riesenherausforderung an uns Männer. Übernimm Verantwortung. Mach es deiner Frau leicht, sich dir unterzuordnen. Sei kein Despot, der über seine Frau herrscht, sei aber auch kein Weichei, das in seiner Frau einen Mama-Ersatz sucht. Und vielleicht steht es mit dieser Unterordnung deswegen so eindeutig in der Bibel, damit wir Männer endlich lernen, unsere Faulheit und Bequemlichkeit abzulegen. Wenn ich so zurückdenke an meine Schulzeit, an Gruppenarbeit, wenn da Mädels dabei waren, dann war es immer ganz einfach. Weil die Mädels haben die ganze Arbeit gemacht, die haben es da immer vordrängt. Und die Männer haben gesagt, wenn die das unbedingt machen wollen, warum soll ich mich dann noch anstrengen? Oder wir sehen es auch hier im Gottesdienst, in der Gebetsgemeinschaft. Wenn unsere lieben Schwestern nicht so viel Verständnis für uns hätten, dass sie am Anfang sich zurückhalten mit dem Beten, dann würde wahrscheinlich kein Mann hier mehr beten. Also dieses Gebot der Unterordnung, der Zurückhaltung ist so ein Anschubser Gottes an uns Männer. Übernimm du Verantwortung, los! Und natürlich besteht auch die Gefahr, dass Männer dieses Gebot ausnutzen, um ihre Frauen zu unterdrücken. Dass sie sagen, hier steht, du sollst dich unterordnen, also mach das auch gefälligst. Aber Unterordnung kann der Mann von seiner Frau nicht einfordern. Genauso wenig wie die Frau von ihrem Mann Liebe einfordern kann und sagen kann, hier steht, lieb mich, also mach's. Es geht nicht. Geht einfach nicht. Gehorsam kann man einfordern, aber Unterordnung und Liebe geht nicht. Ich kann zu einem Hund sagen, sitz, und dann muss er das machen, weil er mir gehorsam sein muss. Aber Unterordnung ist eine Haltung, die aus dem Herzen kommt. Die können Menschen einander nicht vorschreiben. Die kann Gott uns vorschreiben, weil Jesus sie uns perfekt vorgelebt hat und uns da ein Vorbild hinterlassen hat, wie wir vorher gelesen haben. Ein Vorbild, in dessen Fußstapfen wir nachfolgen sollen. Also wir dürfen diese Stellen über Unterordnung und Liebe nicht gegeneinander verwenden, sondern wir müssen sie eben auf uns selber anwenden. Der Mann muss lernen, mit seiner Frau, dem schwächeren Gefäß, richtig umzugehen, einsichtig umzugehen, wie es unser Text sagt im Vers 7, den lese ich mal nochmal. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Der Mann muss lernen, mit seiner Frau einsichtig umzugehen. Und dass die Frau hier als schwächeres Gefäß bezeichnet wird, das hat nichts mit Diskriminierung zu tun, im Sinne von minderwertigerem Gefäß. Überhaupt nicht. Das möchte ich mal einem Beispiel verdeutlichen. Und zwar habe ich hier zwei Tassen. Die eine ist aus Edelstahl und die andere, da tun wir jetzt so, als ob sie aus Meißner Porzellan wäre und ganz hauchdünn. Und meine Edelstahltasse, die hatte ich schon auf mancher Wanderung dabei. Also die Tassen erfüllen ja, das ist euch klar, beide den gleichen Zweck. Man kann was draus trinken. Aber sie erfüllen diesen Zweck in einer anderen Umgebung. Und diese Edelstahltasse, wie schon gesagt, hatte ich auf mancher Wanderung dabei, auf mancher Bergtour. Die kann ich in meinen Rucksack reinstecken, ohne dass ich Angst haben muss, dass sie kaputt geht. Die kann ich an den Rucksack außen hinhängen, die kann irgendwo dagegen schlagen, da passiert nichts. Die kann ich auf den Gaskocher draufstellen, Wasser heiß machen, die kann ich runterwerfen und ich kann danach immer noch draus trinken. Die ist immer noch genauso gut wie vorher. Was ich mit der Tasse aber nicht kann, ist sie am Sonntagnachmittag, wenn meine Tante Anna zu Besuch kommt, ihr hinstellen und sagen, Tante Anna, hier, trink mal den Kaffee da draus. Geht nicht. Ich kann auch die Tasse nicht nehmen und sie in eine Vitrine reinstellen und hoffen, dass mein Besuch meine wunderschöne Edelstahltasse bewundert. Geht nicht. Sie hat einen anderen Zweck. Oder ist für eine andere Umgebung da. Aus meiner Porzellantasse, Meißner Porzellan, da kann ich Tante Anna sehr gut Kaffee anbieten. Das geht wunderbar. Die kann ich auch in die Vitrine stellen und hoffen, dass ich dafür bewundert werde. Aber mir wird's niemals einfallen, diese Tasse mit auf eine Bergtour zu nehmen, weil ich Angst hätte, sie geht kaputt. Jetzt die Frage, ist das diskriminierend? Nee, ist einfach nur logisch. Und genauso wie ich mit der Porzellantasse vorsichtig bin, genauso sollen auch die Männer mit ihren Frauen vorsichtig sein und einsichtig. Du kannst an deine Frau eben nicht die gleichen Maßstäbe anlegen wie an dich. Mit einer Frau musst du ganz anders umgehen als mit einem Mann. Ich habe ja mal eine Lehre als Zimmermann gemacht und auf dem Bau geht es ja relativ rau zu. Also mir wurden da täglich so viele Dinge an den Kopf geworfen, dass ich wahrscheinlich, wenn ich eine Frau gewesen wäre, jeden Abend heulend im Bett gelegen wäre. Und ja, mit einer Frau wäre meine Kollegin hoffentlich auch anders umgegangen, hoffe ich mal sehr. Aber ihr kennt eure Frauen gut genug, um zu wissen, wie ihr mit ihnen umgehen sollt. Und bleibt nicht nur bei dem Wissen stehen, sondern handelt auch danach. Und wenn ihr vielleicht nicht wisst, was eure Frau verletzt oder wie ihr mit eurer Frau richtig umgeht, wenn ihr es vielleicht auch verlernt habt, dann wird es höchste Zeit, wieder das neu zu lernen, sich wieder neu darauf auszurichten, das rauszufinden. Und Gott ist dieses Thema, dass die Männer mit ihrer Frau richtig umgehen, so wichtig, dass er uns Männer hier sogar warnt. Er sagt uns, wenn ihr nicht mit euren Frauen einsichtig umgeht, dann werden eure Gebete verhindert. Jetzt möchte ich mir euch noch kurz anschauen, wann Gebete sonst noch verhindert werden. Wann finden wir das in der Heiligen Schrift, dass Gebete verhindert werden? Der Zeit halber lese ich euch einfach das vor, ihr müsst nicht mit aufschlagen, aber die Stellen sage ich euch trotzdem. Sprüche 1, die Verse 28 bis 30. Dann werden sie mich anrufen, aber ich werde nicht antworten. Sie werden mich eifrig suchen und nicht finden, weil sie die Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben, weil sie meinen Rat nicht begehrt und alle meine Zurechtweisung verschmäht haben. Dann in Sprüche 28, Vers 9. Wer sein Ohr abwendet vom Hören auf das Gesetz, dessen Gebet sogar ist ein Gräuel. Jesaja 1, Vers 15. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch noch so viel betet, höre ich doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Jesaja 59, 1 bis 3. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Denn eure Hände sind mit Blut befleckt und eure Finger mit Unrecht, eure Lippen reden Lügen und eure Zunge dichtet Verdrehungen. Und als letztes Zitat, Micha 3, Vers 4. Dann schreien sie zum Herrn, aber er antwortet ihnen nicht, sondern verbirgt sein Angesicht vor ihnen zu jener Zeit, weil sie Böses getan haben. Und wenn du als Mann mit deiner Frau nicht einsichtig umgehst, dann wirst du von Gott sozusagen in diese Reihe der Verbrecher eingeordnet. Die Konsequenz ist die gleiche, die Gebete werden verhindert. Er hört nicht mehr dein Gebet. Wir sehen also, ein guter Ehemann sein, das ist nicht die Kür im Christenleben, sondern ein ganz normales Pflichtprogramm, wenn man es mal so ausdrücken darf. Es gehört dazu, ganz normal. Sei deiner Frau ein guter Mann. Unsere drei Punkte heute Morgen waren: Es gibt nichts Gutes, außer tust es. Also Verhalten ist wichtiger als Worte. Dann sei kein Schaufenster. Das Innere ist wichtiger als das Äußere. Und sei ein richtiger Mann, der für seine Frau da ist. Amen.